Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und bei mir, wie derzeit üblich nur in virtueller Form, ist unser Namensgeber des Podcasts, unser Chefvolkswirt Carsten Bjeski. Hallo Carsten.
Hallo Sebastian.
Carsten, am heutigen Donnerstag, beziehungsweise wenn die Folge dann morgen veröffentlicht wird, am gestrigen Donnerstag, war ja wieder EZB-Ratssitzung. Und das soll uns natürlich in dieser Folge hauptsächlich beschäftigen. Es war ja in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten Monaten eigentlich regelmäßig so, dass man bei den Veröffentlichungen, bei den Pressemitteilungen und auch bei den Pressekonferenzen, die nach den Sitzungen jedes Mal abgehalten wurden, dass man da sehr stark zwischen den Zeilen lesen musste, um, ich sag mal, zum Kern des Ganzen vorzudringen und so ein bisschen durchzuschauen durch die neue Kommunikationsart der EZB unter Christine Lagarde, durch den neuen Ansatz bei der Bewertung der ökonomischen Situation, diesen ganzheitlichen, holistischen Ansatz, der auch vor allen Dingen auf die Finanzierungsbedingungen der Realwirtschaft schaut und nicht mehr so sehr nur auf die Inflation. Dass man also generell da ein bisschen Arbeit reinstecken musste, um eben festzustellen, was ist hier des Pudels Kern, was ist hier eigentlich jetzt tatsächlich wichtig, was sollte man mitnehmen von dieser Sitzung? Mach das doch mal für uns, stoß doch mal für uns hier zum Kern der Sache vor, damit wir uns diese Arbeit sparen können.
Ja, ist ja auch meine Aufgabe, da werde ich ja teilweise auch für bezahlt, aber echt, hör mir auf mit diesem holistisch. Ja. Ich kann es nicht mehr hören. Und das war vielleicht eine der Neuigkeiten heute. Ich habe das Wort holistisch kein einziges Mal gehört. Also vielleicht hat Christine Lagarde doch auch mal sich unseren Podcast angehört nach den letzten Sitzungen und hat festgestellt, dass da doch ein bisschen versteckte Kritik gekommen ist. Ja, offiziell würde man das natürlich nie trauen. Heute war natürlich herzlich wenig los. Da war auch nicht so viel zwischen den Zeilen zu sehen, denn es war deutlich, dass das heutige Treffen irgendwie ja wieder so ein Zwischentreffen ist, wie wir es schon so häufig gesehen haben. Immer die Treffen zwischen den wir haben ja immer die Makroprognosen der EZB-Mitarbeiter im Dezember, März, Juni und September. So, das sind eigentlich immer so die wichtigsten Treffen. Das letzte im März hatten wir die neue Updates bekommen von den Prognosen und da war deutlich, es wird nicht so viel passieren. Wir haben eigentlich auch gesehen, dass trotz allem holistisch, upstream, downstream, dass man mit irgendwelchen Krücken über Brücken laufen muss und was es noch alles gab, die EZB ja nach dem Treffen im März einiges versucht hat, die Kommunikation wieder gerade zu ziehen, ja, über Reden, die getroffen wurden, gehalten wurden, über Blogbeiträge, die geschrieben wurden. Also eine ganze Menge ist da passiert und eigentlich war auch vor dem heutigen Treffen deutlich, wie sieht denn nun diese sogenannte Reaktionsfunktion der EZB aus? Du hast schon erwähnt, ging es über die Finanzierungsbedingungen, geht es über irgendwelche Zinsniveaus, die nicht überschritten werden sollten? Eigentlich haben die Märkte verstanden, erstens, ja, die Inflation ist aktuell ein bisschen erhöht und wird auch höher bleiben, weil es halt etliche zeitliche Sonderfaktoren gibt. Darauf wird die EZB nicht mit einer Straffung der Geldpolitik reagieren. Wichtiger Punkt, haben alle verstanden. Der zweite Punkt war, dass die EZB, wenn jetzt die Kapitalmarktzinsen steigen, nur weil die auch in den USA steigen, was wir ja so im Februar gesehen hatten, das akzeptiert die EZB nicht. Das heißt, sie versucht dann eventuell mit mehr Anleihenkäufen, das war dieses sogenannte Frontloading vom März, versucht sie so einen ungewünschten Anstieg der Kapitalmarktzinsen zu verhindern. Ein Anstieg von Kapitalmarktzinsen wird nur toleriert, wenn das wirklich bessere Wirtschaftsaussichten widerspiegelt. So, das haben wir alle verstanden. Von daher galt eigentlich für das Treffen jetzt diese Woche, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und na gut, ganz schweigen kann man bei so einer Pressekonferenz nicht, macht es ein bisschen blöd. Und von daher, was hat das eigentlich Lagarde wirklich mitzuteilen gehabt? An der Makroeinschätzung der EZB hat sich überhaupt nichts verändert seit März. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist die Tatsache, dass man dieser sogenannten Forward Guidance, also dass man sagt, wir als EZB erwarten, dass die Zinsen erstmal gar nicht steigen werden. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, denn wer entscheidet denn darüber? Doch die EZB. Aber egal. Ja, aber das hat man jetzt erstmal wieder ganz weit nach oben geschoben. hat man in den letzten Treffen auch immer erwähnt, aber jetzt ein bisschen prominenter erwähnt. Und der dritte Punkt, weil es gab ein bisschen Spekulation im Markt, ja, der Markt ist gerne immer so ein paar Schritte voraus, gab es diese Spekulation, ah Mensch, wenn es doch alles richtig gut läuft, könnte die EZB da nicht vielleicht uns heute schon was sagen, wie vielleicht das Anleihenkaufprogramm zurückgefahren wird, irgendwann mal. Dazu hat Lagarde gesagt, nee, haben wir überhaupt nicht besprochen heute, ist eine viel zu frühzeitige Diskussion, haben wir nicht gemacht. So, das waren eigentlich die drei wichtigsten Punkte. Fertig, ja, damit ist das EZB-Treffen von heute eigentlich durch. Das Wichtigste ist vielleicht, aber du bist ja hier der Chef heute, um dann gleich mal zu schauen, was dann in den kommenden Wochen und Monaten passieren wird. Aber wenn ich das auch noch erzähle, dann kommst du gar nicht ans Wort.
Ja, schön, dass du hier auch an meine Gesprächs- und Redeanteile denkst, Carsten, weiß ich zu schätzen. Wenn ich jetzt trotzdem noch mal für einen Moment bei dieser EZB-Sitzung von heute bleibe, dann war es ja die letzten Male bei den letzten Sitzungen eigentlich doch meistens so, dass man fast mehr aus den etwas später, einige Wochen später veröffentlichten Minutes, also dem jeweiligen Protokoll der Sitzung, entnehmen konnte, als das aus der Sitzung bzw. der anschließenden Pressekonferenz und der Pressemitteilung selbst der Fall war. Wird das hier auch wieder so sein? Und was könntest du dir denn vorstellen, was man dann in einigen Wochen dafür Schlüsse daraus ziehen kann? Also da steht ja zum Beispiel auch drin, wie Diskussionen abgelaufen sind, ohne jetzt jeweils Namen zu nennen. Aber es steht zum Beispiel auch so ein bisschen drin, wieso das Erscheinungsbild einer Diskussion war, ob man sich sofort einer Meinung war oder ob es da kontrovers diskutiert wurde, der ein oder andere Punkt. Was könntest du dir denn vorstellen, was in ein paar Wochen in diesem Protokoll, in diesen Minutes stehen wird zu der heutigen Sitzung?
Das ist eine sehr gute Frage, Sebastian. Also was mir für die Insights.
Du sagst ja auch sonst immer, dass alle Leute von dir ständig Prognosen verlangen. Und dann denke ich mir, können wir das hier auch mal machen.
Genau. Ich denke, eine Geschichte, die ja im März ein bisschen unbeantwortet geblieben war, wie schätzt die EZB jetzt die Folgen der ganzen Konjunkturpakete in den USA auf Europa ein? Ja, da hatte sie Lagarde sich ja im März ein bisschen zurückgehalten. Da gab es dann in den Protokollen des Treffens ein bisschen Einschätzung. Aber es gibt ja die sogenannten Spillover-Effekte. Das heißt, ja, wenn es in den USA mehr konsumiert wird, mehr investiert wird, dann profitieren da zum Beispiel auch dann europäische, deutsche Unternehmen davon. So, und das hat dann auch immer wieder, kann das Wachstumseffekte haben auf Europa. Ich denke, das ist interessant, um nochmal da die Diskussion zu sehen bei der EZB. Die geldpolitisch relevanteste Diskussion wird sicherlich sowas gewesen sein, warum hat denn jetzt die EZB dieses ganze Forward Guidance zu den Zinsen nach oben geholt? Denn da passiert natürlich überhaupt nichts rein zufällig. Da wurde natürlich drüber nachgedacht. Und dann kann es durchaus sein, dass man in den Protokollen lesen wird, ja, einige Mitglieder der EZB haben doch diese Diskussion in den Finanzmärkten gesehen, über wie die EZB in der Zukunft vorangehen könnte, haben ein bisschen Angst, dass der Markt einfach zu schnell sein könnte und auf einen möglichen Abbau der Anleihenkäufe antizipieren wird. Dadurch die Erwartung in den Märkten steigen könnte, dass die EZB schneller auf die geldpolitische Bremse tritt. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, dann lass uns doch mal da was gegen ansetzen. Also nehmen wir diese Forward Guidance Geschichte und setzen die wieder ganz weit oben hin auf die Liste. Also das wäre so eine Sache, die werden wir bestimmt auf irgendeine Art und Weise zurücksehen, in den Protokollen. Und dann ist natürlich das andere Spannende. Haben sie jetzt wirklich nicht darüber diskutiert, wie man dann irgendwann das Anleihenkaufprogramm zurückführen kann? Also stimmt das, was Lagarde heute gesagt hat, dass es einfach viel zu früh wäre, darüber zu sprechen? Oder wurde doch auf irgendeine Art und Weise darüber gesprochen? Ich denke, das ist so das Einzige, nicht unwichtig, aber das sind so die Punkte, die man dann bei den Protokollen, die ja normalerweise immer genau zwischen den beiden Treffen, also nach 3 Wochen, veröffentlicht werden, das könnte man darin zurückfinden.
Du hast diese sogenannten Spillover-Effekte angesprochen, also Effekte, die aus den USA dann auch die Kapitalmärkte in Europa beeinflussen. Wären das denn vornehmlich Effekte auf den Kapitalmärkten oder gibt es nicht auch die Hoffnung, dass vielleicht von einer in den USA ja sehr viel schneller verlaufenden Erholung, nach einem auch sehr viel schneller durchgezogenen Impfprogramm, dass von dieser schnelleren Erholung in den USA nicht auch die Realwirtschaft hierzulande oder hierzu Kontinent, um das mal so auszudrücken, profitieren könnte. Also ich habe zum Beispiel jetzt dieser Tage von unseren Kollegen, die sich mit dem Rohstoffbereich befassen, eine Einschätzung gelesen, dass die Nachfrage nach Metallen vor allen Dingen von der Erholung in den USA getrieben sein wird. Und wenn ich sowas sehe, dann denke ich daran, dass so eine Erholung doch im Zweifelsfall auch Maschinen braucht, dass eine Wirtschaft, die sich erholt, doch vielleicht auch wieder hochwertige Konsumgüter wie beispielsweise europäische Automobile nachfragt. Wie siehst du das? Werden wir von einer Erholung in den USA auch tatsächlich realwirtschaftlich profitieren? Werden die Welt so ein bisschen mitziehen, auch die Länder, die in ihrer Erholung und in ihrer Pandemiebekämpfung noch nicht so weit sind? Oder werden sich Auswirkungen der Erholung in den USA doch eher auf die Kapitalmärkte beschränken?
Nein, die werden sich definitiv auf die europäische Realwirtschaft auch Auswirkungen darauf haben, ganz, ganz deutlich. Ja, das, ich glaube, die OECD hatte da vor ein paar Wochen auch mal erste Berechnungen schon angestellt. Damals ging es ja dann nur in Anführungsstrichen über dieses erste Konjunkturpaket von 1,9 Billionen Dollar. Wenn ich mich jetzt gut erinnere, so aus dem Kopf, ging es darum, dass das auch einen Wachstumseffekt auf die europäische Wirtschaft von 0,5% vom Bruttoinlandsprodukt haben würde. So, also diese Spillover-Effekte gibt es definitiv. Und genau eigentlich über diese Kanäle, die du eben beschrieben hast, das brauche ich jetzt nicht zu wiederholen, das sind genau die Kanäle, die man aus der Vergangenheit kennt. Und sicherlich jetzt auch nochmal, wir haben ja einen Präsidenten, der irgendwie die transatlantischen Beziehungen auch unterstützen will. Das ist ja jetzt keiner, der Handelskriege wieder anzettelt. Also von daher werden wir diese Spillover-Effekte ganz deutlich haben. Wenn man zurückkommt zu dem EZB-Treffen vom Donnerstag und auch zum EZB-Treffen dann in 6 Wochen im Juni, da spielt natürlich neben diesen Konjunkturpaketen in den USA eine noch viel größere Rolle eigentlich das Impfen. Ja, und da ist auch ganz interessant, ich hatte heute auch noch ein paar Treffen mit einigen unserer Marktexperten und einer davon hatte wirklich hier sich alle Impfstoffdaten mal zu Gemüte geführt und der versuchte mich oder hat mich eigentlich doch wirklich überzeugt, dass wir weiterhin positiv, vielleicht sogar noch positiver sein sollten. Warum? Weil es hier halt wirklich dieses exponentielle Wachstum an Impfstoffen gibt in Europa. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und wir, denke ich, doch immer mehr dahin kommen werden, dass wir doch im Frühsommer oder vor dem meteorologischen Sommer, sprich Ende Mai, Anfang Juni, sowas wie 50% der Erwachsenenbevölkerung in Europa einmal geimpft haben könnten. So, ja, gut, denken wir alle, wie kommt der da drauf? Wir haben doch auch immer, lesen wir in der Presse und sehen wir überall immer wieder Rückschläge. Aber es kommt halt wirklich richtig viel Impfstoff an. Wenn das irgendwie dann in den Oberarm gejagt werden kann, dann haben wir im Juni wirklich 50% mit der ersten Impfung. Also, und dann kommen wir zur EZB. Und dann ist das natürlich interessant, weil dann wird es schwierig, so ein Pandemiebekämpfungsprogramm noch weiter aufrechtzuerhalten. Oder nochmal anders ein bisschen ums Eck gedacht. Ja, stell dir vor, wir haben dann eine US-Wirtschaft, die extrem brummt, weil da halt die 1400-Dollar-Checks bei all den Leuten angekommen sind, weil die Wirtschaft schon viel schneller aufgegangen ist. So eine US-Wirtschaft, die richtig brummt. Darauf steigen auch die Kapitalmarktzinsen in den USA wieder ein bisschen. So, würde dann der EZB im Juni, wenn wir 50% geimpft haben, können die dann wirklich nochmal sagen, pass mal auf, das passt uns ja jetzt gar nicht so in Kram, die gestiegenen Zinsen, wir erhöhen auch nochmal unser Anleihenkaufprogramm. Kann sie nicht machen, wird ein Problem sein. So, das heißt, das Juni-Treffen der EZB wird extrem spannend werden, weil es nämlich dann darum gehen wird, Mensch, ich kann hier nicht nochmal aufstocken, um irgendwie die Kapitalmarktzinsen niedrig zu halten. Ganz im Gegenteil, ich muss doch so langsam mal wirklich drüber nachdenken, was mache ich denn dann mein Pandemie-Notfall-Ankaufprogramm, das läuft im März 2022 aus. Das werde ich nicht mehr weiterlaufen lassen. Also muss ich dann den Markt doch darauf vorbereiten, wie baue ich ab? Und das wird, denke ich, im Juni extrem spannend, denn ich möchte dann ein bisschen das Abbauen ankündigen, ohne aber, dass es zu großen Verwerfungen an den Märkten führt. Also was heute dann extrem langweilig gewesen ist, machen wir dann im Juni eine extrem spannende und spritzige Episode.
Wir haben eben ja schon darüber gesprochen, dass die Erholung in den USA deutlich schneller aller Voraussicht nach verlaufen wird als in Europa. Zum einen, weil man da halt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat als bei uns, was die Unterstützung von Wirtschaft und Bevölkerung angeht. Zum anderen, weil die eben auch einfach schneller durch waren oder schneller durch gewesen sein werden mit ihrem Impfprogramm. Jetzt ist es ja so, dass innerhalb Europas oder zumindest innerhalb der EU eigentlich mehr oder weniger überall mit gleichem Tempo geimpft wird. Da sind ein paar Länder ein bisschen schneller, ein paar sind ein bisschen langsamer. Aber im Großen und Ganzen geht es da doch im gleichen Tempo voran, weil ja die EU auch die Impfstoffe gemeinsam beschafft, gemeinsam eingekauft hat. Innerhalb Europas haben wir aber trotzdem den Ausblick, dass vermutlich einige Länder sich sehr viel schneller erholen werden als andere. Oder zumindest es in einigen Ländern sehr viel länger dauern wird als in anderen, bis die wieder mit ihrer wirtschaftlichen Aktivität auf dem Vorkrisenniveau angekommen sind. Woran liegt das denn?
Ja, guter Punkt. Das fiel mir auch auf von den ganzen Impfkampagnen, dass wir jetzt eigentlich überall so bei plus minus 20% der Bevölkerung, die jedenfalls einen einmaligen Impfstoff schon bekommen hat. Warum gibt es dann so große Wachstumsunterschiede in den kommenden Monaten, wenn nicht sogar Jahren? Das hat erstens damit zu tun, dass der Wirtschaftseinbruch jetzt vor allem während des zweiten Lockdowns deutlich unterschiedlich war. Das, was wir auch schon ein paar Mal hier besprochen haben, dass wir einfach in den Ländern wie Deutschland, die eine relativ breite Industriebasis haben, die relativ exportorientiert sind, war der Einbruch nicht so stark, weil halt USA und China wieder ordentlich brummen. Länder, die aber viel abhängiger sind vom Tourismus, Südeuropa häufig. Ja, die sind natürlich viel härter getroffen von diesem zweiten Lockdown und die werden aller Voraussicht nach auch im Sommer nochmal getroffen werden. Ja, auch wenn dieses optimistische Szenario eintreten sollte und wieder etwas Urlaub stattfinden kann, vielleicht so im Vergleich wie im letzten Jahr, dann heißt das, dass die noch weiter darunter leiden werden. Und dann kommt natürlich der andere Punkt hinzu, den wir auch schon im letzten Jahr mal diskutiert hatten, die Größe der Konjunkturpakete. Wir haben ja wirklich unterschiedliche Fiskalimpulse gesehen im letzten Frühjahr. Deutschland hatten wir den Wumms, in anderen Ländern war es dann eher ein Wümschen oder war halt fast gar nichts. So. Und das macht sich jetzt auch bemerkbar. Das ist ja auch diese große Divergenz, die wir jetzt zwischen den USA und Europa im Allgemeinen sehen werden. In den USA 1,9 Millionen Dollar nochmal raufgelegt, Checks, die damit sofort den Konsum und unterstützen werden. Jetzt spricht man sogar nochmal über diese Investitionspakete, die vielleicht über 8 Jahre hinwegkommen können. So, und das macht halt den Unterschied. Europa letztes Jahr in den meisten Ländern über Kurzarbeitgeschichten das aufgefangen, aber nicht on top of darüber hinausgehen, nochmal richtig unterstützt. Das haben wir ein bisschen in Deutschland gesehen, ein bisschen in Niederlanden, aber nicht in allen Ländern. Das erklärt also auch, warum diese Schere weiter auseinandergeht. So, und dann haben wir noch das allerletzte. Da hat ja die Franziska auch schon einiges drüber erzählt und hat ja auch ein bisschen drüber geschrieben, über diese Ungleichheit. Wir sehen halt, dass in den südeuropäischen Ländern, jetzt also sehr allgemein gesprochen oder verallgemeinernd gesprochen, in den südeuropäischen Ländern auch der Anteil von diesen sogenannten Nicht-Standard-Arbeitsverträgen oder in der Niedriglohnsektor halt doch relativ höher ist als in den nordeuropäischen Ländern, vor allem in den Sektoren, die sowieso getroffen werden durch die Krise. So, und damit erhöht sich auch die Gefahr auf mehr Ungleichheit, erhöht sich die Gefahr auf vielleicht eine etwas höhere Arbeitslosigkeit. Und damit werden wir halt sehen, dass so Länder wie Deutschland und die Niederlande, die werden wahrscheinlich ja laut unserer eigenen Einschätzung Anfang nächsten Jahres wieder auf dem Vorkrisenniveau sein. Südeuropa wird da irgendwann erst wahrscheinlich Ende 2023 oder so sein.
Ja, das werden wir mal im Auge behalten und werden mal schauen, ob sich das dann tatsächlich so entwickelt, ob wir da tatsächlich noch eine weiteres Auseinanderklaffen der Entwicklung in Europa sehen, was ja dann auch möglicherweise auch den politischen Zusammenhalt wieder nochmal auf neue oder neue Belastungsproben stellen könnte. Wir werden natürlich auch unter Beobachtung halten, was in den nächsten EZB-Minutes, im nächsten Protokoll der Ratssitzung von gestern oder heute, je nachdem, stehen wird und mal schauen, ob du damit deinen Prognosen richtig gelegen hast. Carsten, ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Einschätzungen und für das Gespräch. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie uns ihre Zeit wieder geschenkt haben und ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Also lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt. Anregungen, Kritik, Themenvorschläge, immer her damit. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn wir von Ihnen hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.